Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Vernetzte Versorgung. Weg vom Gärtle-Denken hin zu einer modernen Primärversorgung. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Professor Clarissa Kurscheid über die notwendige Transformation des deutschen Gesundheitssystems und die aktuellen Reformpläne zur Primärversorgung. Im Fokus steht die Frage, wie interprofessionelle Teams eine verbesserte Kommunikation und das Aufbrechen von Silo-Denken die Patientenversorgung effizienter gestalten können.
Professorin Clarissa Kurscheid ist Gesundheitsökonomin und Geschäftsführerin des Forschungsinstituts für Gesundheits- und Systemgestaltung, kurz FIGUS, das unter dem Leitgedanken Gestalten heißt Verändern arbeitet. Von 2021 bis 2024 war sie Präsidentin der EUFH, Hochschule für Gesundheit, Pädagogik und Soziales. Ihre Expertise in der Versorgungsforschung vertiefte sie unter anderem beim Aufbau des Gesundheitsnetzes Zürich sowie im Projekt Gesundes Kinzigtal.
Die Neugestaltung der Primärversorgung erfordert laut Kurscheid einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Weg von starren Hierarchien hin zu einer kooperativen Steuerung durch qualifizierte Gesundheitsberufe wie Physician Assistants oder Community Health Nurses. Mit einem starken Fokus auf geschlechtersensible Prävention, insbesondere im Bereich der Frauenherzgesundheit und sekundärpräventive Ansätze zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit, zeigt sie auf, wie eine zeitgemäße Versorgung aussehen kann. Sektorenübergreifend, evidenzbasiert und fest in der Region verwurzelt. Ihre Impulse zu diesen Themen bringt sie auch beim 19. Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin ein.
Schönen guten Tag, Frau Professor Kurscheid. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Sehr gerne.
Das neue magische Wort, mit dem die gesetzliche Krankenversicherung und die ganze Finanzlage im Gesundheitswesen verbessert werden soll, ist die Primärversorgung und die Pläne der Reform. Sie hatten hier beim BMC-Kongress dazu auf einem Panel moderiert mit Fachleuten. Gleichzeitig hat die Ministerin quasi ihre ersten Skizzen kundgetan, wo es denn hingehen soll. Was ist so Ihre Einschätzung? Wo stehen wir? Wo geht's hin?
Also meines Erachtens hat die Ministerin gestern erstmal den Akteuren zugehört. Es war ja, oder die Teilnehmenden haben ja dann verlauten lassen, jeder hatte nicht mehr als 5 Minuten Redezeit, es waren circa 30 Akteure da und sie hat schon dafür die einzelnen Vorstellungen offenes Ohr gehabt. Ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, dass jetzt auch mal was passiert und ich hoffe, dass das BMG es schafft, möglichst breite Managed-Care-Ansätze in die Versorgung halt hineinzubringen. Wir hatten gestern im Panel, wo wir sowohl mit Medizinerinnen und Medizinern, mit einem Vertreter des Portzentrums, also aus dem Bosch-Kosmos, Portzentrum, ein medizinisches Versorgungszentrum, was relativ breit aufgestellt ist, die Diskussion, aber auch mit einer Hausärztin, die gleichzeitig Funktionärin ist bei der KVWL, als auch mit einer Apothekerin und auch mit dem stellvertretenden Vorsitz von der AOK Rheinland-Hamburg, wie auch einem Netzgeschäftsführer, Ärztenetzgeschäftsführer. So, und es wurde klar, dass einer der Pain Points wirklich mangelnde Kommunikation untereinander ist. Und dass das in erster Linie etwas ist, wo, ja, dafür braucht man jetzt keine Technik, dafür braucht man eigentlich keine Reform, aber da braucht man eine Offenheit, aufeinander zuzugehen. Und ich habe meine Diskutantinnen und Diskutanten als sehr ehrlich wahrgenommen gestern. Und die haben wirklich gesagt, ja, in der Routine, im Alltag geht das einfach unter. Und wir müssen beginnen, von dem Gärtli-Denken wegzukommen. Natürlich müsste jetzt grundsätzlich auch die Frage gestellt werden, wem gehört der Patient? Weil oftmals ja doch die Weiterleitung bis zum gewissen Punkt nicht gegeben ist. Der Apothekerin misstraut wird, weil sie nicht den Stand der Medizinerin hat oder des Mediziners hat. Und das sind wirklich, also das Thema Vertrauen und Kommunikation sind meines Erachtens die Grundlagen für ein, ja, Primärversorgungsmodell. Und das kann man jetzt denken, wie man will, entweder räumlich, digital. Also wir können es auch im Quartier denken, da sind wir eher in einer netzartigen Versorgung. Also ich glaube, es gibt da viele Möglichkeiten.
Es gibt ja so die Frage, diese Primärversorgung und die Lotsenfunktion beziehungsweise die Steuerung der Patientin soll ja vorrangig auch finanzielle Probleme lösen. Niemand kann eigentlich wirklich genau sagen, über wie viel Geld man möglicherweise da spricht, sondern es wird sehr viel Hoffnung in dieses ganze Konstrukt gegeben. Und inzwischen wurde das Ganze noch angereichert. Der Game Changer soll ja die digitale Ersteinschätzung werden. Wie wirkmächtig halten Sie das jetzt angeschobene Vorhaben?
Erstmal einen Schritt zurück. Wir haben tatsächlich nicht genaue Informationen, wie viel Geld an der Stelle versandet. Hm. Das heißt, es muss genauso die Vergütungslogik angepasst werden, aber da kann man vielleicht noch nachher drauf gucken. Die digitale Ersteinschätzung, ja, die kann möglicherweise funktionieren, aber wir müssen die Ärztinnen und Ärzte so weit bekommen, dass sie qualitätsorientiert oder der Notwendigkeit nach die Weiterverweisung zum Facharzt machen. Mhm. Und wir müssen natürlich gucken, inwieweit der Facharzt auch hier bei Chronikern, die halt gut medikamentös eingestellt sind, die körperlich konstitutiv soweit fit sind, dass die nicht regelmäßig zum Facharzttermin halt müssen. Also wir wissen, Deutschland hat eine der höchsten Frequenzen von Arztbesuchen und es ist oftmals die Frage, ist das so notwendig? Es müsste an der Stelle auch nochmal die Disease-Management-Programme überprüft werden, wo es für einen Diabetiker, der auch noch KRK-Problematiken hat, der läuft jedes Quartal zum Diabetologen, zum Internisten, zum Kardiologen und das ist vielleicht doch eine Nummer zu viel. Und dann können wir eigentlich erst sagen, inwieweit wir im System Geld sparen. Aber vorher können wir das leider nicht genau sagen, weil die Daten geben es nicht her.
Nicht nur in der Primärversorgung wird diskutiert, wie gesteuert werden soll, sondern viele Patientinnen und Patienten gehen wegen einem Bienenstich, wegen einem Schnupfen, whatever, in die Notaufnahme, weil sie bei Ärzten oder auch bei Fachärzten keine Termine bekommen. Gründe sind verschiedenartig, aber da wird jetzt auch mit einer Reform dran gearbeitet. Inwieweit müsste man das eigentlich passgenau zueinander bringen, damit es wirklich entlastet und vor allem viele misstrauen vielleicht auch einer Ersteinschätzung, die ja auch im Notfallprozess digital sein soll.
Natürlich müsste das zusammengedacht sein. Die Notfallreform ist seit Jahren überfällig. Wir haben Gutachten bis zum Sachverständigenrat von 2017, die sich mit dem Triage-System, also im Notfall, ganz genau befassen. Also ich meine, 17, das ist fast 10 Jahre her. Und es ist einfach nichts getan worden. Wir haben beispielsweise, weiß ich ganz frisch aus der Medizinischen Hochschule Hannover, dass die Notaufnahme im letzten Jahr eine Steigerung um 33% an Patienten wahrnehmen musste und dem gar nicht mehr Herr wird. Und hier braucht es natürlich Systeme. Ich durfte 2006 in Zürich eine Versorgungsforschung begleiten und wir haben einen Notfall konzipiert, in dem wir, auch das ist nichts Neues, aber ich rede jetzt vor 20 Jahren, in dem wir die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte, die Dienst hatten, die den Notdienst am Wochenende verrichtet haben, mit in die Klinik integriert haben. Und eine Ersttriage durch den Pflegefachkraft, die hat dann verwiesen, entweder du ins Krankenhaus, du zum Niedergelassenen. Und damit konnten wir sowohl die Wartezeiten um 90 Minuten verkürzen in der Klinik, als auch natürlich die Noteinweisung auch mal nochmal, es waren 25% verringert. Und also wir sprechen ja jetzt nicht von einer Sache, die Rocket Science ist, sondern eigentlich müsste das schon längst laufen. Auch hier bedarf es natürlich einer konsequenten, erstmal politischen, gesetzgeberischen Steuerung, dass etwas entsprechend umgesetzt wird, damit auf der anderen Seite dann die Akteure eher aktiv werden.
Es gibt ja aber auch viel Dissonanzen. Also wenn die Apotheken sagen, wir würden, was sie ja auch inzwischen dürfen, wir würden gerne impfen und dort das System entlasten, dann sagen die Vertreterinnen der Ärztinnen, halt, das geht gar nicht, obwohl auch in der Praxis realiter nicht die Ärztin, der Arzt impft, sondern die Fachkraft das eben tut. Inwieweit müsste man da ein bisschen abrüsten? Also man hat ja ein Standesdenken und man hat ein Silo-Denken, das doch eigentlich der Situation nicht angemessen ist.
Ich würde mir wünschen, dass die Ärztinnen und Ärzte, insbesondere die Funktionäre, dass die da an der Stelle ein Stück weit offener würden, auch für die Gesundheitsberufe gesamthaft, weil dann haben wir auch schon wieder das Thema der Delegation. Wir haben den Einbezug der MFA, auch der weitergebildeten MFA. Jetzt spreche ich nicht von der NÄPA, also die nichtärztliche Praxisassistentin, sondern ich spreche eigentlich von der möglichen Akademisierung, also der Primary Care Nurse, der Advanced Nurse Practitioner, der Community Health Nurse, des PAs etc. Mhm. Hier bräuchten wir viel, viel mehr Offenheit seitens der Ärztinnen und Ärzte, dass die aus diesem Standesdenken entsprechend rauskommen. Die Not ist irgendwo schon groß, wenn man jetzt überlegt, dass halt der Fachkräftemangel oder der Arztmangel postuliert wird, obwohl wir in Deutschland so viele Ärzte haben, wie selten, aber es geht ja um die punktuelle, es geht ja um die Verteilung der Ärzte. Das heißt, ich glaube, auch hier einmal ins Ausland geguckt, das ist nicht mehr en vogue, diese Haltung zu haben und überall woanders wird Teamarbeit geleistet. Sei es, und da muss man nicht nur nach Skandinavien gehen, Sie können nach Kanada gehen, nach Israel, nach Italien, in den Niederlanden. Sie haben überall gute Modelle, wo im Team gearbeitet wird, wo den anderen Gesundheitsberufen auch eine ganz andere Kompetenz seitens der Ärztinnen und Ärzte zugestanden wird.
Das ist aber dann definitiv der Paradigmenwechsel zum Halbgott in Weiß.
Ja.
Eine Berufsgruppe kommt ja schon relativ gut voran. Die Bundesärztekammer arbeitet bezüglich der Physician Assistants, der PAs, die Sie schon erwähnt hatten, ja auch an Papieren und an einer Implementierung und auch an einer Aufwertung, weil es gibt schon immer noch diese despektierliche Trennung in akademische und nicht akademische Berufe im Gesundheitswesen. Inwieweit schätzen Sie das als ein gutes Beispiel, wo es hingehen könnte, ein?
Ich schätze es als ein gutes, tatsächlich gutes Beispiel ein. Ich hatte noch in Hochschulzeiten mit der Kassenärztevereinigung Westfalen-Lippe ein Modellprojekt begleiten dürfen, wo PAs eingesetzt wurden in Praxen. Das Ganze wurde vom ZI evaluiert und hatte sehr gute Ergebnisse. Sehr gute Art, dass der Arzt entlastet wurde. Vielleicht muss man beim PA ja nochmal das bisschen anders sehen. Da steckt ja nicht so viel Nurse drin. Das heißt, er ist ja qua Begrifflichkeit der Arztassistent.
Mhm.
Und ich denke, allein daraus erfahren die PAs eine höhere Akzeptanz anstatt einer Nurse.
Sie hatten Erfahrungen im Ausland gesammelt, unter anderem in der Schweiz waren Sie mehrere Jahre bei dem Aufbau des Gesundheitsnetzes dort beschäftigt und tätig in Zürich. Was kann man denn davon mitnehmen? Man müsste ja auch Lehren aus, Sie haben mehrere ausländische Beispiele genannt, wo es besser funktioniert. Also was könnte man zum Beispiel in der Schweiz, in Zürich lernen, wenn man da hinginge und schaut, was kann man da mitnehmen?
Es wurde sehr früh multiprofessionell gedacht und auch multiprofessionell gearbeitet. Und das Gesundheitsnetz Zürich 2025 aufzubauen, ging eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten, zwischen Pflegefachkräften, zwischen ambulanter Pflege, zwischen Altenpflege, ging da einher. Und jetzt muss man auch sagen, die Advanced Nursing oder die ANP, Advanced Nursing Practitioner, hatten einen ganz anderen Stellenwert in Zürich in der Schweiz überhaupt. Die haben eine andere Tradition. Das heißt, wir haben nicht, Sie haben eben vom Halbgott in Weiß gesprochen, wir haben nicht diese starke Hierarchie, sondern wir haben schon ein Denken, ein Diskutieren auf Augenhöhe. Das war schon vor 20 Jahren dort so. Und dadurch konnten wir dieses System aufbauen, wobei ich das einschränken muss. Das war allein mit den kommunalen Trägern. Allerdings haben die auch in Zürich, da sind die viel breiter aufgestellt und haben da eine ganz andere Rolle und Funktion.
Gut, Stichwort Prävention. Sie haben starke Muskeln, starke Knochen im gesunden Kinzigtal mit begleitet und entwickelt und mit Ihrer Firma Figus auch andere Projekte in der Art mit auf den Weg gebracht. Prävention ist ja neben Primärversorgung ein weiteres Buzzword, mit dem man der finanziellen Krise entkommen möchte. Und es ist ja auch charmant, also weil die Menschen wollen ja eigentlich gesund sein und bleiben und nicht krank. Und deshalb ist es ja gut, dass man den Fokus mehr auf Prävention legt. Und was kann man da aus dem gesunden Kinzigtal und anderen lernen und wo sollte es hingehen mit der Prävention?
Ja, ich glaube, in unserer alternden Gesellschaft, also im Zuge des bestehenden demografischen Wandels, müssten wir Prävention tatsächlich anders denken. Es geht jetzt nicht oder auch, aber nicht im direkten Maße um primärpräventive Ansätze im Sinne des Wellbeing, sondern meines Erachtens geht es eher auch im Alter um eine gut qualifizierende sekundärpräventive Ansätze, damit der Alltag möglichst lange gewährleistet sein kann. Das Spannende, wir durften fürs BMG im vorletzten Jahr ein Literaturreview zur Prävention von Pflegebedürftigkeit machen und haben da auch nochmal quasi die Augen geöffnet bekommen durch unsere Recherchenarbeiten, dass es ja viel entlastender auch fürs System ist, wenn die Menschen ja so lange wie möglich ihre Aktivitäten des täglichen Lebens selbst vollbringen können, da denn auch nicht in depressive Phasen kommen, dass halt das Thema Einsamkeit sehr früh halt genommen wird. Also Prävention, glaube ich, müssen wir inzwischen viel breiter denken und nicht als das Buzzword schlechthin sehen. Wenn wir unsere deutsche Geschichte von Prävention betrachten, so ist sie ja ehrlich gesagt jämmerlich. Prävention wurde 1988, 89 in der Blümschen Reform erstmal aus der Begrifflichkeit der Eigenverantwortung mit ins Gesetz genommen, wobei das eine Mischung war zwischen Kostenprivatisierung und Eigenverantwortung. Dann gab es diverse Ansätze, nämlich ehrlich gesagt 4 Ansätze, das bis zum Präventionsgesetz 2015 tatsächlich verabschiedet wurde. Ansonsten ist es immer durch das Diskontinuitätsprinzip im Bundestag halt entsprechend versandet, eben zum Ende einer Legislatur. Das heißt, wir sind kein Land mit einer ausgeprägten Präventionsneigung. Wir sind stark kurativ orientiert. Und auch ich glaube, das könnte aber für uns, fürs Gesundheitssystem auch Entlastungen bringen. Aber wie gesagt, nicht ausschließlich im Sinne des Wellbeings, sondern eher auch in Prävention im Alter betreffend.
Sie sind bei vielen Kongressen als Sprecherin und als Akteurin, so auch beim 19. Kongress für Gesundheitsnetzwerke hier in Berlin. Und dort werden Sie dem Thema Prävention, und zwar dem Spezialgebiet der Herzgesundheit, sich widmen. Was ist denn dort, sagen wir mal, wo muss es hingehen? Was sind dort die Dinge, über die Sie da gerne sprechen wollen?
Erstmal ganz herzlichen Dank, weil ich finde das schön, auch immer bei den Netzwerkern zu sein. Die Stimmung ist nochmal anders. Es hat nochmal einen großen Praxisbezug. Also es ist keine reine Theorie und es lohnt sich auch immer wieder dorthin zu gehen. In unserer Session, wo es tatsächlich Ihnen im Kontext der Prävention und Herzgesundheit geht, möchten wir auf jeden Fall einen Blick auch auf die Frauenherzgesundheit legen, weil wir da sagen, wir haben immer noch nicht eine geschlechtsspezifische Versorgung in Deutschland. Da ist das Herz und die Herzgesundheit das große Beispiel. Wir haben immer noch einen hohen Anteil, weit über ein Drittel der Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, versterben daran, weil der Herzinfarkt nicht richtig erkannt wird, weil wir eine andere Symptomkette bei den Frauen haben, die einen Herzinfarkt erleiden und dadurch zu spät ins Krankenhaus kommen. Die Erste-Hilfeleistung wird sich immer noch ungerne, wird bei Frauen gemacht, aus, ich sag mal, vermeintlichen Pietätsgründen, und aus Sorge, man könnte da was anderes draus schließen, aber es muss einfach das Handwerk richtig erlernt werden. Da wird bei Erste-Hilfe-Kursen auch nicht genug drauf geachtet. Das heißt, falsch oder nicht richtig diagnostiziert oder nicht diagnostizierte Herzinfarkt und dann halt eine hohe Mortalitätsrate und eine falsche Hilfestellung. Das sind die Summe 3 Beispiele, wo wir sagen, ja, wenn wir von Prävention auch bei koronaren Herzerkrankungen halt sprechen, dann geht es auch darum, wie begegnet man das? Und das ist für mich auch ein Teil der Prävention. Da gehört ist die geschlechtsspezifische Versorgung ein ganz wesentlicher Faktor, der nochmal stärker ins Zentrum gesetzt werden muss, damit wir hier ja auch den Wirtschaftsfaktor Frauen, das sollte man an der Stelle auch sehen, dass es ein wesentlicher Faktor ist und von daher bestreiten wir genau das Thema gemeinsam mit Susanne Eble und Frau Brigitte Sakruzek.
Prävention hat auch etwas, glaube ich, doch zu tun mit Gesundheitskompetenz. Die ist ja immer noch schlecht, trotz Dr. Google, Dr. ChatGPT und wie sie alle heißen. Was wäre Ihrer Ansicht nach da noch notwendig, damit quasi die Kompetenz dann mit der Prävention zusammen Fortschritte brächte?
Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, es ist aber auch eine Bildungsaufgabe, wie dass man möglichst früh eigentlich schon in der Jugend mit einer Stärkung der Gesundheitskompetenz anfängt. Wir können aber auch nochmal zurück in die Versorgung denken, in die jetzige arztzentrierte Versorgung, so wie sie gerade bei uns ist, dass die Patientinnen und Patienten zu wenig an ihren eigenen Entscheidungen beteiligt werden. Das heißt, Methoden wie Shared Decision Making etc. oder Informed Consent, das wird gar nicht angewandt, sondern die Ärztin, der Arzt sagt dem Patient, was er sie hat, was er zu tun hat und Punkt. Also das heißt, die Aktivierung seitens der Medizinerin findet ja auch viel zu wenig statt. Und aus diesem Grund, denke ich mal, auch hier kann man Gesundheitskompetenz nicht nur in der Jugend, sondern auch im mittleren Alter sich selbst erwerben. Aber die muss auch dann eingefordert werden von den Medizinerinnen und Medizinern.
Meine letzte Frage, wenn Sie einen Wunsch hätten, den Sie an die Gesundheitspolitik im Bund und in den Bundesländern richten dürften, welches wäre dieser Wunsch?
Dass die Gesundheitspolitik, insbesondere auch die Gesundheitspolitik im Bund, auf solche Akteurinnen und Akteure hört, wie wir sie hier beim Bundesverband Managed Care halt mitbekommen, dass sie uns auch die Chance gibt, dass sie einen Gesetzentwurf macht, wo sie zwar Leitplanken reinsetzt, uns aber auch eine gewisse Freiheit zur Gestaltung in der Region gibt und dass das durchdekliniert bis in die Kommunen halt stattfinden kann. Aber wie gesagt, wir brauchen auch einen Freiheitsgrad, damit wir die Gesundheitsversorgung in der Region auch selbst gestalten können.
Frau Professor Kurscheid, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.